Ihr Lieben, die Bibel sagt, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Römer 3, Vers 10. Sünde bedeutet Gottesferne. Und das betrifft uns alle. Wir handeln immer wieder eigensinnig, rebellisch und anders als Gottes will. Die Bibel ist da ganz deutlich. 1. Johannesbrief 1, Vers 8 heißt es, wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann ist kein Fünkchen Wahrheit in uns. Und das ist die Situation. Und die Frage ist, wie können ungerechte Menschen in der Gegenwart eines gerechten Gottes leben? Würden wir fragen, wie können gerechte Menschen in der Gegenwart eines gerechten Gottes leben, hätten wir kein Problem. Oder würden wir fragen, wie können sündige Menschen in der Gegenwart eines gleichgültigen Gottes leben, hätten wir auch kein Problem. Aber die Frage ist, wie können ungerechte Menschen in der Gegenwart eines gerechten Gottes leben? Es gibt wohl Menschen mit netter Miene, Menschen mit guten Einstellungen, Menschen mit großer Hilfsbereitschaft und viele andere Vorzüge mehr. Alles schön und gut. Doch kein Mensch hat Gemeinschaft mit Gott. Ohne die Beseitigung, sprich die Tilgung dieser Sündenschuld. Das hat keiner. Römer 6, Vers 23, die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Also müssen wir unsere Gottesferne mit dem Tod bezahlen und sind folglich verloren in Zeit und Ewigkeit. Wir brauchen bloß abzuwarten, bis unser irdisches Leben endet. Dann werden wir uns in Ewigkeit in einem schrecklichen Zustand des Todes wiederfinden. Es sei denn, jemand anderes tritt für uns ein, bezahlt unsere Schuld, damit wir freigesprochen werden können und ewiges Leben erhalten. Das bedeutet, jemand anders muss für uns sterben. Ansonsten gibt es für uns alle keine Hoffnung. Ist unsere Schuld aber bezahlt, so sind wir frei. Darum ist Jesus für uns am Kreuz gestorben. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es gibt niemanden anderen, durch den wir gerettet werden können, als allein durch Jesus. Im Alten Testament ist das schon vielfach angekündigt worden. Direkt nach dem Sündenfall stellt uns Gott bereits seinen Rettungsplan vor, indem er ankündigt, dass die Schlange zwar den Nachkommen Evas, wie es dort heißt, in die Ferse stechen wird, dieser jedoch ihr den Kopf zertreten und dadurch vernichtend schlagen wird. Und dies geschah beinahe buchstäblich, als am Kreuz der Nagel durch die Ferse Jesu getrieben wurde. Und er aber schließlich das Finale, es ist vollbracht, rief, das haben wir gerade gesungen. Und damit triumphierend den Sieg über den Satan ausrief. Noch deutlicher wird dieser Rettungsplan im 2. Mose 12, wo von dem ersten Passahfest der Israeliten berichtet wird. Dort in Ägypten starben alle erstgeborenen männlichen Wesen, außer bei den Israeliten. Diese hatten vorweg schon ein anderes Wesen stellvertretend auf Gottes Anweisung hin getötet, ein Lämmchen ohne Fehler. Dessen Blut hatten sie an die Türrahmen gestrichen. Und damit ersichtlich war, dass im jeweiligen Haus schon jemand gestorben war und der Tod vorüberziehen konnte. Somit war das Sterben des Lämmchens die Rettung für das jeweilige Haus. Und in Jesaja 53 sieht der Prophet schon Jahrhunderte vorher, dass wie Jesus seinen Weg still wie ein solches Schlachtlamm ans Kreuz geht und er ruft uns allen zu, er ist wegen unserer Sünde hingerichtet worden. Die Strafe für unsere Schuld liegt auf ihm. So sind wir durch seine Wunden, seinen Tod geheilt, gerettet. Es gibt noch zahlreiche andere Stellen im Alten Testament, die belegen, dass Jesus die einzige Rettung für die Menschen ist. Und im Römer 8, Vers 1 heißt es, wer nun Jesus aufgenommen hat, wird der Verurteilung durch Gott entgehen. Er ist frei und wird leben. Wer dieses Opfer, dieses Schlachtlamms für sich angenommen hat, der wird leben. Das bedeutet für uns, wir sind frei und wir werden leben. Halleluja. Aber was bedeutete es für Jesus? Diese Woche gab es diese Terroranschläge in Brüssel. Jemand hat gesagt, der Terror zeigt wieder sein schreckliches Gesicht oder sein hässliches Gesicht, so als könnte der Terror auch ein gutes Gesicht haben. Er hat immer ein hässliches Gesicht. Schreckliche Bilder von Zerstörung und Leid haben wir gesehen. Doch bereits seit Kain und Abel war das so, dass Mord und Totschlag in der Welt waren. Eine Welt, die Gott so nie gewollt hat. Und in so eine Welt ist Jesus hineingekommen. Jesus hat viel Leid miterlebt. Denken wir an Lazarus, ein guter Freund von Jesus, der Bruder von Maria und Martha. Lazarus starb und Jesus kam dahin und weinte mit den Angehörigen. Er weinte? Warum das? Warum tat er das, wo er doch der Herr über Leben und Tod ist? Hätte er nicht einfach so schnipp ihn wieder zum Leben erwecken können? Warum weinte er? Worüber war er traurig? Ich glaube, er weinte aus Mitleid. Einerseits mit der Leidenszeit, die die Leute dort hatten, aber auch darüber, dass Krankheit und Tod durch die Sünde in die Welt gekommen sind. Und wie schlimm die Folgen davon immer wieder sind. Sein Mitleid wird in vielen Bibelstellen deutlich. Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will's tun, sei rein. Es jammerte ihn, als er das sah. Hier sehen wir das Mitleid Jesu und außerdem aber auch seine sehr große Barmherzigkeit. Er streckte die Hand aus und rührte ihn an. Kein Jude würde einen Aussätzigen angerührt haben. Denn er wusste, dieser Mann gilt als unrein und wenn ich ihn berühre, dann färbt Gott sozusagen seine Unreinheit auf mich ab und macht mich auch unrein. Das ist bei dieser Krankheit wie Aussatz ganz praktisch, medizinisch sozusagen eine Realität, aber es gibt auch diese sogenannte kultische Unreinheit. Wir haben zum Beispiel dieses Beispiel auch in der Bibel von dieser blutflüssigen Frau, die 12 Jahre lang so Blutungen hatte und allein aufgrund dessen galt sie als unrein. Auch wenn sie gar nicht ansteckend war oder so. Kein Jude hätte das getan, so jemanden angefasst. Aber Jesus rührte ihn an. Er wusste auch, ja, dieser Mann gilt als unrein. Aber wenn ich ihn berühre, färbt meine Reinheit auf ihn ab und er wird rein. Das ist der Unterschied von Jesus. Und schon in diesen Gesten, ob das jetzt gegenüber dieser blutflüssigen Frau war, ob das gegenüber dem aussätzigen Mann war, schon darin hat Jesus angedeutet, dass er dafür sorgen würde, dass die Menschen wieder mit Gott in Kontakt kommen können. Dass diese Grenze des Ausgeschlossenseins, was diese Frau oder dieser Mann ja buchstäblich empfunden haben, sie durften mit niemandem Kontakt haben, dass diese Grenze überwunden wurde. Und dafür hat Jesus es auf sich genommen, in engen Kontakt mit der Sünde zu kommen. In engen Kontakt mit der Sünde zu kommen. Und die größte Steigerung davon geschieht am Kreuz von Golgatha. Zweiter Korinther 5, Vers 21. Denn er, also Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht. Wenn ich das höre, zieht sich bei mir alles zusammen. Das muss das widerwärtigste gewesen sein, was es für ihn gibt. Für einen, der direkt von Gott kommt, der keine Sünde kannte. Er selbst wurde zur Sünde gemacht. Das ist, aus Jesus Sicht muss das das Perverseste sein. Das muss wirklich ekelhaft sein, in diese Situation zu kommen. Der Philipperbrief beschreibt es so, er entäußerte sich selbst. Der hat sich für uns sozusagen umgestülpt, oder wie man es nennen möchte. Und wenn wir in der Schilderung der Kreuzigung lesen, gegen 3 Uhr rief Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann vermute ich, dass dieses regelrechte Zugedecktsein mit der Sünde der Menschheit für ihn schlimmer war als die körperlichen Leiden, die er aushalten musste, als die Schmerzen. Was für eine Liebe und was für eine Hingabe wird hier sichtbar. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und ich lese uns abschließend aus Philipper 2. Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr. Zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen.